Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir soweit mit dem Allerwichtigsten, das Wort Gottes, das wahre Brot, schwarzes Brot. So heute haben wir Uwe und durch ihn wird dann Gott zu uns reden. Vielen Dank, Uwe.
Ja, danke, Anatol. Ich habe euch heute Morgen erstmal ein kurzes Video mitgebracht. Ihr werdet wahrscheinlich etwas verwundert sein, macht aber nichts. Ihr werdet drei Schauspielerinnen kennenlernen, die Namen kann ich schon mal verraten. Eine heißt Daisy, die andere Kuka und die dritte Quessal. Film ab. Das liegt wahrscheinlich am Regisseur, also an mir. Ist auch nicht ganz so gut rumgekommen oder rübergekommen, was ich eigentlich zeigen wollte. Kuka war die Graue, Daisy war die Schmutzigweiße und die ganz weiße, Schneeweiße war die Quetzal. Ja. Was habt ihr denn gedacht, als ihr die drei Hühner gesehen habt? Also wie gesagt, das kam jetzt nicht so ganz gut rüber, aber nicht Freiheit. Worauf ich hinaus möchte, ist was ganz anderes. Bitte? Auch nicht, nein. Aber das hat damit zu tun, aber darauf will ich nicht hinaus. Darauf will ich auch nicht hinaus. Sage ich ja, es kam nicht rüber. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, das erzähle ich euch jetzt einfach. Diese drei Hühner, wenn Elisabeth oder ich nur im Haus laufen, noch nicht mal irgendwie zum Fenster oder zur Tür hin, sobald sie uns wahrnehmen, die rennen wie die Irren zum Tor. Warum? Weil sie in den letzten 4 Monaten, ich sage das jetzt einfach mal so, da ist eine Beziehung entstanden. Die kamen am Anfang und waren, gut, fressen wollten sie, aber ansonsten war da nicht viel. Und heute ist das so, wenn die uns nur irgendwo im Haus, im Schatten rumlaufen sehen, rennen die sofort los, wie die Irren. Aber wie, also wirklich so. Und ich hatte jetzt die letzten 4 Monate auch etwas mehr Zeit, diese Tiere zu beobachten. Und das ist schon interessant. Gerade wenn sie so dahergerannt kommen, die kommen ja mit einer gewissen Erwartung. Und jetzt sind wir beim Thema. Bitte? Na, also, so, ja, genau. Sie denken für sich, da kommt mein Versorger in dem Sinne, da kommt derjenige, der es gut mit mir meint. Und genau das drücken sie aus. Was ich jetzt. Doch, ich habe ein Bild, noch ganz am Ende von der Präsentation ist ein Bild. Das kannst du vielleicht mal kurz schon zeigen. Was ich auch beobachtet habe, ist, wenn die irgendwo eine Erwartung haben, die, ich konnte es eigentlich am Anfang nicht verstehen, aber die sind in der Lage, ihren Hals irgendwie so um 10 Zentimeter auszufahren, ja. Also wenn die voller Erwartung sind und Neugierde, die schaffen es, den Hals 10 Zentimeter länger zu machen. Die schaffen es auch, den Hals, also den Kopf umzudrehen, nach hinten zu gucken und irgendwie noch auf 2 Beinen zu stehen, ohne umzufallen gerade. Ja. Sah lustig aus, aber nicht das Thema jetzt. Thema ist heute Morgen eine hoffnungsvolle, intensive Erwartung. Das Thema war mir, also ich wusste schon seit 2, 3 Wochen, was das Thema ist. hatte aber dazu in dem Sinne am Anfang überhaupt keine Bibelstellen dazu, jetzt, die das eigentlich wiedergeben wollten, was ich sagen möchte. Bis ich dann in der Passion Translation auf einmal die Stelle Römer 8, Vers 19 gestoßen bin. Du kannst schon mal reinblenden, genau. Und die zweite Stelle wäre dann, die gucken wir uns nachher an, das ist Philipperbrief 1, Vers 20. Römerbrief ist so 55 bis 57 nach Christus entstanden, Autor Paulus. Philipperbrief, so circa 5 Jahre später, also 60 bis 62 nach Christus, auch wieder Autor Paulus. So, im Römer 8, 18 bis 21 steht, wobei es mir um den Vers 19 im Wesentlichen geht, ist: Ich bin überzeugt, dass jedes Leiden, das wir ertragen, weniger als nichts ist, verglichen mit der Größe der Herrlichkeit, die in uns enthüllt werden soll. Das ganze Universum steht auf Zehenspitzen, sehnt sich danach, die Enthüllung der herrlichen Söhne und Töchter Gottes zu sehen. Denn das Universum selbst hat gegen seinen Willen die leere Sinnlosigkeit ertragen müssen, die aus den Folgen der menschlichen Sünde resultiert. Aber jetzt sehnt sich die ganze Schöpfung in freudiger Erwartung nach der Befreiung aus der Sklaverei des Verfalls und mit uns die wunderbare Freiheit zu erleben, die den Kindern Gottes zuteil wird. Im Vers 19 gibt es ein interessantes griechisches Wort, das nennt sich Apokaradokia. Das wird dort verwendet, genauso wie es auch im Philipper 1, Vers 20 verwendet wird. Kommt nur zweimal vor in der Bibel. Und es bedeutet so viel wie eine intensive Vorfreude, eine freudige Erwartung dessen, was geschehen wird. Da steht dann auch in der Passion als Kommentar, fand ich interessant, mit ausgestrecktem Hals oder auch mit ausgestreckten Händen. Ja. Das war einfach, ja, als ich das bei den Hühnern gesehen habe, ausgestreckter Hals, und das gelesen habe, das hat zusammengepasst. Tiefstes und intensivstes Verlangen. Ein konzentriertes Verlangen, das alle anderen Interessen mit ausgestreckten Händen in Erwartung aufgibt. Also das soll heißen, ein konzentriertes Verlangen, fokussieren auf etwas, auf Jesus in diesem Falle, und du lässt alles andere liegen dafür. Ja? Das soll das heißen. Es gibt da wohl im Griechischen irgendwie, was weiß ich, eine besondere Redenswendung, so dass es möglich ist, dass Paulus die Worte leidenschaftlich anhängen, wie das eigentlich im Vers 19 und im Philipper 1, 20 steht, leidenschaftlich anhängen und hoffen, das kann man anders ausdrücken, um die Ausdruckskraft zu verstärken. Und zwar, das normalerweise wird das durch das Wörtchen unverbunden, aber hier kannst du sagen, hoffnungsvolle, intensive Erwartung. Und so kam der Titel zustande, eine hoffnungsvolle, intensive Erwartung haben. Wenn ich das jetzt hier dann etwas umformuliere, dann steht da, im Vers 19, das ganze Universum ist voller, hoffnungsvoller, intensiver Erwartung danach, die Enthüllung oder auch die Offenbarung der herrlichen Söhne und Töchter Gottes zu sehen. Das ist für mich so, das ganze Universum schaut mit ausgestrecktem Hals danach, steht auf Zehenspitzen von mir raus, und schaut nach der Offenbarwerdung der Söhne und Töchter Gottes, also von uns. Dann gibt es da noch was Interessantes in diesem Vers. Gut, Offenbarung, Enthüllung, Apokalypse, das letzte Buch der Offenbarung wird ja auch so genannt, oder der Bibel, sorry, des Neuen Testaments wird so genannt. Da steht als Kommentar, die Zeitform im griechischen Text macht deutlich, dass diese Enthüllung unmittelbar bevorsteht und dazu bestimmt ist, sich zu ereignen. Also das heißt ganz einfach, das wird so kommen. Es gibt nichts, was das aufhalten kann. Herrlichkeit, die herrlichen Söhne und Töchter Gottes, das sind wir. Herrlichkeit ist in euch, weil Jesus in euch ist. Das hat zur Konsequenz, dass unser Geist vollkommen ist. Wir haben alles in uns, haben wir heute Morgen auch schon gehört, was wir brauchen. Wir haben das erhalten. Und häufig tun wir uns schwer, damit umzugehen, das anzuwenden. Jetzt gehen wir zu Philipper 1, Vers 20. Da sagt Paulus Folgendes: Was auch immer geschieht, ich werde weiter hoffen und leidenschaftlich an Christus festhalten oder anhängen, damit er durch mich vor aller Augen offenbart wird. Ich werde mich also nicht schämen, ob ich lebe oder sterbe. Christus wird durch mich verherrlicht werden. Der einzige Wunsch von Paulus war es, dass Jesus durch sein Leben verherrlicht wird. Durch sein Leben oder seinen Tod. Paulus hatte diese intensive Erwartung und Hoffnung verbunden mit der Bereitschaft, gerade auch wenn es schwierig wird, und er hatte ja auch schwierige Zeiten schon in der Vergangenheit erlebt. Er wurde gesteinigt, er wurde verfolgt, er kannte Hunger. Also er hatte in dem Sinne ein Leben voller Berge. Wer hat heute Morgen, ach, die Birgit hat was von Bergen gesagt, genau. Und trotzdem war er fest. Er wusste, wer in seinem Inneren lebt. Und er hatte gelernt und verstanden, wer Jesus für ihn ist. Und er war auch nicht bereit, zurückzutreten. Er war nach wie vor kühn, so wie er in seinem ganzen Leben kühn aufgetreten ist, genauso war er auch, das auch bis zu seinem Tode. Was war denn seine Erwartung in schwierigen Situationen, wenn Berge vor ihm aufgetreten sind, sich aufgetürmt haben? Er hat sein ganzes Leben auf Jesus gesetzt. Er ist nicht zurückgetreten. Er hat sich auch nicht, so wie es hier steht, Jesus geschämt. Ich werde mich also nicht schämen. Ich werde dranbleiben. Und ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Aber da war er auch nicht am Anfang. Er hat auch eine Entwicklung erlebt in seinem Leben. Ein paar Punkte hatte ich schon angesprochen. Hunger, Durst, Verfolgung, Gefängnis. Ja. Der Brief wurde im Gefängnis verfasst. Und trotzdem war sein Einsatz nach wie vor der gleiche. Egal, was für persönliche Folgen das für ihn haben könnte. Paulus war für sich selbst gestorben. Tod ist Tod. Einen toten Menschen kannst du nicht mehr töten. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was meint ihr? War Paulus ein besonderer Mensch? Genau, eine richtige Antwort habe ich gehört. Genauso wie wir. Ja, er war ein besonderer, genauso wie du und ich. Wenn du deine Knie vor Jesus gebeugt hast, dann gibt es da keinen Unterschied. Der gleiche herrliche Jesus lebte in Paulus, wie er in dir lebt. Ich habe mir dann hier den Satz notiert, wenn du jetzt zum Ergebnis kommst, oder auch ich, dass es doch einen Unterschied gibt, dann liegt es wohl daran, dass du und ich noch nicht gelernt haben, alles zu ergreifen und anzuwenden, was Jesus dir zur Verfügung gestellt hat. Schauen wir uns noch mal kurz ein Beispiel an aus dem Alten Testament. 1. Samuel 17, da geht es um David und Goliath. Ruft euch mal so die Gedanken dazu in euer Gedächtnis. Goliath war ein Riese, so 3 Meter bis 3,50 Meter, so in der Größenordnung. David war von normaler Gestalt, ein Jugendlicher, vielleicht ein bisschen größer wie ich. Goliath war trotzdem doppelt so groß. Also für David war das ein Berg, wenn ich mir das vorstelle. Da stand ein Berg vor ihm. Es gab aber ein paar Unterschiede. Goliath verließ sich auf seine menschliche Stärken, auf seine menschlichen Waffen. David verließ sich auf Gott. Wie kam es dazu? Warum hat David sich auf Gott verlassen? Wenn wir die 1-2 Kapitel vorher lesen, dann sehen wir, dass David einmal von Samuel zum König gesalbt worden ist und dass von diesem Moment an der Heilige Geist auf David war und auch blieb. Letzten Endes ging es hier um einen, ich würde das jetzt mal so nennen, geistlichen Kampf. Die Philister hätten eigentlich schon gar nicht mehr da sein dürfen, wenn das Volk Israel Gott gegenüber gehorsam gewesen wäre. Und David hat sich in dem, was er tat und wie er auch den Kampf sah, voll auf Gott verlassen. Er hatte zwischen dem Zeitpunkt, als er zum König gesalbt worden war, und dem Kampf, hatte er etwas gelernt. Er hatte gelernt, sich auf Gott zu verlassen. Er war, ist meine Interpretation jetzt, er war in einem Bund mit Gott. Kein neutestamentlicher, aber er war in einem Bund mit Gott. Und er verließ sich darauf, auch in seinen, zum Beispiel in den Kämpfen mit dem Löwen und dem Bären, auf Gott. Er hatte gelernt, sich da nicht auf seine menschliche Stärke zu verlassen. Also ich könnte mit einem Bären oder Löwen nicht umgehen. Ich wüsste nicht, was ich mit denen machen soll. Die vielleicht wüssten, was sie mit mir machen, aber andersrum schlecht. Aber er hatte gelernt, sich auf Gott zu verlassen. Und ich fand es auch interessant, wie David zu Goliath sagt, was passieren wird. Er sagte zu ihm, ich komme, Moment, David wusste und kündigte Gott und kündigte Goliath an, dass der Herr Goliath in Davids Hände ausliefern wird. Also Gott wird das tun. Und dass David ihn infolgedessen erschlagen und Goliaths Kopf abtrennen wird. Genauso ist es geschehen. David sah das voraus. Was meint ihr? Ohne das geistliche Training von David wäre es ihm möglich gewesen, den in dem Falle dann seinen ersten Kampf gegen den riesigen Berg zu gewinnen? Nennen wir es mal sehr unwahrscheinlich. Aber David war trainiert darauf, sich auf Gott zu verlassen. Und er erwartete auch, dass Gott sich an seine Seite stellt. Was für eine Erwartung habe ich denn oder hast du in deinem Leben? Die Hühner von vorhin, die hatten eine klare Erwartung, dass, wenn ich das jetzt transferiere auf die Situation, ich als Kind Gottes oder Sohn Gottes und Gott, ich habe die Erwartung an einen guten Gott, dass er zu seinem Wort steht, indem er sagt, er ist mein Versorger, er ist mein Heiler, er ist mein Befreier, er ist mein Erretter. Und sein Wort ist die Wahrheit, das ist so. Hast du dieses Bewusstsein, dass dir Jesus alles zur Verfügung gestellt hat, was du brauchst? Das Bewusstsein hast du vielleicht, aber wendest du das, was du gelernt hast, auch an? So wie David, ich sage es mal, geistlich gesehen gewachsen ist, so wie das bei Paulus auch geschehen ist, so wie das bei uns auch geschieht. Es geht von einem Kindheitsstatus zu einem Erwachsenensein. Hast du dich in ein geistliches Muskelaufbautraining eingelassen oder eingeschrieben? Was ich damit meine ist, hast du Zeiten oder eine regelmäßige intime Zeit mit Jesus, in dem er dir persönlich Sachen, Punkte zeigen kann in deinem Leben, in dem er dir Worte offenbaren kann, indem er dich einfach stärkt? Das ist das eine. Und das andere ist, du lebst das auch aus, was du da empfängst. Es geht nicht darum, dass wir immer mehr in uns aufnehmen und reinholen, sondern dass das, was wir in uns haben, dass das rauskommt. Beispiel, was nützt es, wenn du ein Auto hast von mir aus 500 PS und du fährst mit dem runtergeregelten Motor der vielleicht gerade nur 50 davon gebraucht, auf der Straße rum. Wenn du die 500 PS auf die Straße bringen willst, dann musst du letzten Endes das, was das bremst, abschalten. So ein Muskelaufbautraining hat auch was mit Strategie zu tun. Trainieren ist auch manchmal anstrengend. Da schwitzt man, will auch nicht immer jeder, aber es geht nicht ohne. Training ohne Strategie macht auch nicht viel Sinn. Strategie ohne Training auch nicht. Es gehört beides zusammen. Rainer ist jetzt leider nicht da, ansonsten hätte ich ihn nach vorne geholt. Ich möchte euch nur kurz da einfach in Erinnerung rufen, wie Rainer sich auch vorbereitet hat auf seinen Marathon. Denn da ist er auch nicht am, weiß nicht wann das war, Sonntagmorgen um 7 dahin gefahren, hat sich die Strecke angeguckt und gesagt, super, ich mache heute 42 Kilometer und lauf los. Das läuft so nicht. Da kommst du nicht an, du brauchst auch nicht starten. Sondern du hast Zeiten des Trainings, du bereitest dich auch darauf vor, dass es da zwischen Hindernisse geben kann, wo es dir manchmal schwerfällt, ja, und wo du einfach dran bleibst und weitergehst, in dem Bewusstsein, dass Jesus in dir ist. Noch ein letztes Beispiel von mir dazu. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, das ist zwar schon länger her, aber so Ende der 80er Jahre, da haben Elisabeth und ich, auch wenn wir noch nicht verheiratet waren, unser Wunsch war immer gewesen, den Geschwistern in Osteuropa zu helfen. Mit Nahrungsmitteln, das ist das eine, und das andere war mit Bibeln. Und die Frage, manchmal musst du dir ja die Frage stellen, was bist du persönlich bereit, an Kosten dafür zu bezahlen, für das, was du tust? Und diese Frage, die hatten wir schon, natürlich gab es sie für uns, aber wir waren bereit, die Kosten zu bezahlen, was immer auch passiert. Aber unsere Erwartung war auch, dass wir einen guten Vater im Himmel haben, der ganz egal, was eintritt, in der Lage ist, diese Situation zu meistern und uns da durchzubringen. Und ein kleines, kurzes Beispiel noch dazu. Ich war einmal auf einer Fahrt, da sind wir vor der Fahrt angerufen worden, da war nicht Elisabeth mit, da war jemand anders mit, und da war dann die Aussage, wir wissen noch nicht, ob ihr fahren könnt. Das Auto hat technische Probleme. Ob, wenn ihr jetzt kommt, kann klappen, kann nicht klappen. Gut, okay, wir sind dann hingefahren. Dann war die Aussage einen Tag später, es fährt, aber es fährt nicht gut. Wollt ihr trotzdem fahren? Ich entscheide. Ja, ich fahre oder wir fahren. Ganz egal. Das Auto fuhr sehr bescheiden, tatsächlich. Das stotterte die ganze Zeit, hat ein Problem im Zylinder gehabt. Und hat auch, glaube ich, hinten irgendwie schwarz aus dem Auspuff rausgeraucht. Also denkbar ungünstig eigentlich, um nicht aufzufallen. Und das war auch, ich erinnere mich auch, da, wenn wir da hier in den Kasseler Bergen rumgefahren sind, wir sind auf der Autobahn kaum die Berge hochgekommen, wir sind von LKWs überholt worden und also alles andere als schön. Und unsere Erwartung war trotzdem, dass diese Reise genauso gut gelingen wird wie die anderen Reisen auch. Und wir haben uns auch nicht von diesen Problemen, die uns da irgendwo vor uns standen, beeindrucken lassen, sondern uns war wichtig, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, wir machen das. Und unser Gott wird sich an unsere Seite stellen. Und Wir sind dann kurz vor einer osteuropäischen Grenze, haben wir nochmal angehalten, der, mit dem ich unterwegs war, und ich, weil wir uns bewusst waren, ab jetzt wird es etwas spannender. Und wir haben nochmal gebetet. Das Auto hat die Grenze passiert. Es hörte auf zu rauchen. Der Motor lief plötzlich rund. Es war hochinteressant. Ja, hatten wir auch schon vorher gemacht. Nur da, frag mich nicht warum, aber... Unsere Erwartung war, es wird eine gute Reise werden. Und das war so. Habt diese hoffnungsvolle, intensive Erwartungshaltung, dass Gott, der in euch ist, durch euch handelt und wirkt. Jetzt hätte ich gerne nochmal das Lied Because of Jesus.
You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks.
Du kannst auch einfach nur den Text lesen, wenn es dir hilft.
There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free.
Jesus, dein Erretter und dein Erlöser. Du hast alles, was du brauchst in deinem Leben, um ein Leben zu führen, was überwindet, um das, was dir an Problemen im Leben entgegentritt, bewältigen zu können. Nicht, weil du dazu in der Lage bist, körperlich oder sonst wie, sondern weil er in dir ist. Er hat in dir sein Werk begonnen und er wird es auch zu Ende führen. Vater, ich danke dir, dass du wirklich gut bist und dass du derjenige bist, der uns erlöst und befreit hat. Und du hast uns in den Bund mit hineingenommen, den du mit Jesus geschlossen hast. Wir stehen in einem Bund mit dir. Und dieser Bund sagt, was dein ist, ist mein und was mein ist, ist dein. Wir gehören zusammen. Danke dafür. Amen.